Letzte Mal war unser Thema Suzuki und wie er unser Bild von Zen-Buddhismus im Westen maßgeblich kreiert hat. Und zwar durch seine Bücher, beginnend mit den 20er Jahren, also 1927, ist der erste Band der Essays in Buddhism erschienen und dann in Folge. Er hat viele Bücher publiziert, ich glaube über 40 Bücher, sowohl auf Englisch als auch auf Japanisch. Das heißt, insgesamt kommt er wohl auf 100 Bücher. Bis 1966 war er literarisch aktiv. Es gab zwei Hauptschüler, ist jetzt falsch gesagt, aber Hauptpersonen, die sich sehr stark auf Suzuki und seinen Ansatz bezogen haben und das in ihrer eigenen Art und Weise fortgeführt haben. Das war einmal Humphrey, ein englischer Buddhist, der die buddhistische Society in England mitkreiert hat, und der bei uns wahrscheinlich bekannter geworden ist, war Alan Watts. Alan Watts hat angefangen in den 40er, 50er Jahren Vorträge über Buddhismus zu halten und hat sehr, sehr viel von Suzuki gelernt und hat dann maßgeblich dieses sogenannte Beat Zen oder Hippie Zen in den 60er Jahren kreiert, kann man nicht sagen, aber er war die Person, die am meisten da rezipiert wurde, so von diesen 68er. Das war die erste Phase. Ich sage jetzt mal die Suzuki-Phase bis Mitte die 60er Jahre. Und dann ab den 60er Jahren gab es die zweite Phase, die den Schwerpunkt auf die Meditation gelegt hat. Die Person, die ich da in den Mittelpunkt gestellt habe, war Philipp Kaplow. Mit seinem Buch Die drei Pfeiler des Zen ist ein Klassiker innerhalb der Zen-Literatur und er hat einen speziellen Zen-Ansatz in Amerika bekannt gemacht durch dieses Buch, das ich glaube 73 erschienen ist, so in dieser Größenordnung. Ausgehend von diesem Buch ist unser Bild von den letzten 40 Jahren Zen mitgeprägt worden. Dieses starke Fokussieren auf Meditation innerhalb des Zen. Wir haben zwei so eine Aspekte. Der eine Aspekt ist eher dieses Meister-Schüler-Verhältnis, diese paradox formulierten Dialoge. Der zweite Aspekt ist die Meditation. Und das sind so zwei wesentliche Komponenten unseres Bildes im Zen. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, was hat dieses Bild, also unser Bild des Zen, mit dem, was in Japan als Zen verstanden wird, beziehungsweise so, wie es heute dort praktiziert wird. Das ist das Thema von jetzt. Insgesamt gibt es 70.000 buddhistische Tempel in Japan. Von diesen 70.000 buddhistischen Tempeln sind 20.000 Tempel in der Zen-Tradition. Von diesen 20.000 Zen-Tempeln sind 14.000 in der Soto-Linie. Da gibt es dann noch eine große Richtung, das Myoshinji, die hat 3421 Tempel. Das ist die größte Rinzai-Linie in Japan. Es gibt zwei unterschiedliche Strukturelemente des Zen-Buddhismus. Es gibt einmal Klöster, das sind Klosteranlagen. Ein Teil davon hat immer ein Ausbildungskloster dabei, das heißt dort, wo die jungen Mönche trainiert werden und wo sie ihre Ausbildung als Priester, auf Japanisch Osho, machen, die 2 bis 3 Jahre dauert. Zur Relation. Soto, habe ich ja gesagt, hat 14.718 Tempel in ganz Japan und hat 26 Klöster. 26 zu 14.000, da sieht man ein bisschen die Relevanz oder die Relation. Beim Myoshinji ist die Relation ähnlich, hat 3.421 Tempel und 19 Klöster. Das heißt, die Klöster sind die Ausnahme, die Regel sind die Tempel. Die meisten Tempel werden von dem Vater an den Sohn weitergegeben. Das ist deswegen möglich, weil die japanischen Mönche von Gesetz her nicht mehr zölibatär leben müssen. Das ist im 19. Jahrhundert durch ein Gesetz geändert worden. Sie dürfen alle heiraten, die haben auch alle in ihrem Tempel, haben die meistens eine Familie. Einer der Söhne übernimmt dann diesen Tempel und dann gibt es wieder ein Gesetz. Und dieses Gesetz schreibt vor, dass dieser Sohn, bevor er den Tempel übernehmen darf, diese Ausbildung machen muss in diesem Mutterkloster. Ja, also diese 2- bis 3-jährige Ausbildung. Das zur Struktur. Jetzt ist die Frage, was passiert einerseits in dieser Klosterausbildung und was machen die Tempels dann? Die Klosterausbildung ist... Die meisten jungen Kerle, die da hinkommen, haben nicht so wirklich als Triebväter Spiritualität, sondern eher diesen Zwang, ich muss jetzt dahin, ich muss das machen. Diese 2 bis 3 Jahre muss ich einfach durchstehen und dann kann ich in meinem Tempel die Leitung übernehmen. Aus buddhistischer Sicht ist das nicht die optimale Motivation. Alan Watts hat es in einem seiner Bücher auch thematisiert und hat gesagt, es ist eigentlich nichts anderes als eine postpubertäre Zwangseinrichtung, diese Klöster. Und dort wird hauptsächlich mit Disziplin gearbeitet. Wobei das Kriterium der Disziplin nicht im 19. Jahrhundert entstanden ist, sondern dieses Thema der Disziplin zieht sich seit dem 11. Jahrhundert, also seitdem der Zen-Buddhismus in Japan eingeführt wurde, stringent durch, und zwar durch seine Verknüpfung mit den Samurai. War kein neues Element, aber in dieser Konstellation ist es zumindest eine neue Facette dieses alten Themas. Da ist sehr, sehr viel Drill, sehr militärisch, sehr viel Disziplin. Die Kritiker sagen wenig Spiritualität. Was machen die dann, wenn sie ihre Ausbildung abgeschlossen haben, wenn sie offiziell einen Tempel leiten? Alleine die Titel der Artikel sind interessant. In Japan, Buddhism may be dying out, war ein Artikel aus dem Jahre 2008 der New York Times. In Japan droht der Buddhismus auszusterben. Dann gab es einen ähnlichen Artikel, wo beschrieben wurde, dass einer von drei der Tempel in den nächsten 25 Jahren nicht mehr existieren wird, also verschwinden wird. Das heißt ein Drittel. Jetzt kann man fragen, wie kommt das? Und da kollidieren unser Bild von Zen mit der Realität in Japan. Das heißt, unser Bild, wo wir glauben, jeder Zen-Mönch und in jedem Tempel wird meditiert und da geht es dann um Erleuchtung und die machen ihr Koan-Training, hat leider mit der Realität nichts zu tun. Es gibt eine Untersuchung von Griffin Falk, der hat eine Studie darüber gemacht und hat festgestellt, dass in weniger als 5% der Zen-Tempeln es eine regelmäßige Meditationsgruppe gibt. 95% oder 96% der Tempel haben offensichtlich wenig mit Meditation zu tun. Also fragen wir uns, was machen die dann eigentlich? Und die Antwort ist Begräbnis-Buddhismus. Und auch da gibt es Zahlen. In einer anderen Studie von Gathery, der ist zu dem Ergebnis gekommen, 74% des Einkommens dieser Tempel besteht aus Einkünften aus Beerdigungsriten und Gedächtniszeremonien. Der Rest sind Spenden, beziehungsweise viele Zen-Priester haben einen zweiten Beruf, unterrichten an einer Schule. Die Dynamik, die im 19. Jahrhundert begonnen hat und wo wir jetzt eigentlich so den Höhepunkt erleben können, im 19. Jahrhundert wurde durch die Meiji-Reform, wurden die ganzen Ländereien der Tempel beschnitten, wurden dieses Zwangsmitgliedsystem, wo also jeder Japaner bei einem buddhistischen Tempel Mitglied sein musste in einer Gemeinde, das wurde abgeschafft und damit mussten sich die Tempel selbst finanzieren und sie haben sich hauptsächlich über diese Begräbnisrituale finanziert, was sie auch schon in der Tokugawa-Regime gemacht haben. In den letzten 30 Jahren ist eine neue Konkurrenz aufgetaucht. Das waren die privatwirtschaftlich organisierte Beerdigungsinstitute. Und auch dazu gibt es Zahlen. 1999 wurden 62% der Begräbniszeremonien von buddhistischen Priestern durchgeführt und 30% von Bestattungsunternehmen. 2007, also 8 Jahre danach, hat sich das Verhältnis umgedreht. Das heißt, 61% der Begräbnisrituale wurden von Bestattungsinstituten durchgeführt und nur mehr 28 von buddhistischen Priestern. Und das ist der Punkt, der jetzt neu dazugekommen ist und der diese Existenzgrundlage von einem Großteil der buddhistischen Tempel infrage stellt. In den Büchern, die publiziert werden, wird so ein Idealbild dargestellt, was leider wenig mit der Realität in Japan zu tun hat. Auf der einen Seite gibt es diese großen Tempelanlagen, die touristisch bearbeitet werden, wo Zen-Mönche sich fotografieren lassen in tollem Outfit. Und auf der anderen Seite gibt es das Gros der kleinen Dorftempel, die um ihr Überleben kämpfen, weil erstens die Bestattungsinstitute eine irre Konkurrenz ausmachen. Also die bieten die gleichen Rituale teilweise zu einem Drittel des Preises von dem Tempel an. Dann haben wir das Problem der Überalterung der Tempelpriester. Das gleiche Nachwuchsproblem wie auch bei uns in der katholischen Kirche. Und wir haben das Problem des Desinteresses des modernen Japaners an Religion überhaupt. Sie wissen kaum noch irgendetwas über Buddhismus. Da gab es eine Studie von der Soto-Vereinigung. Diese Studie von der Soto-Vereinigung 1975 ergab, dass also kaum einer ihrer Mitglieder überhaupt irgendeine Ahnung über die Geschichte oder Inhalte dieser buddhistischen Tradition haben.
Und diese Begräbnisse, hast du das letzte Mal gesagt, die sind ja auch von den Vorvorfahren, gell?
Es gibt einmal das Ritual beim Begräbnis, wenn er gestorben ist. Dann gibt es die nächsten 33 Jahre jährlich eine Gedenkzeremonie für diese Person. Und dann gibt es noch extra Services. Sie ordinieren die Verstorbenen zu Mönchen. Mit der Idee, dass der Verstorbene dann in seinem Zwischenzustand, wenn er Mönch ist, bessere Ausgangsbedingungen für das nächste Leben hat. Und dann gibt es da nochmal eine Unterscheidung. Es werden hierarchische Namen verteilt. Es gibt Mönchsnamen, die sind höherwertig, und es gibt Mönchsnamen, die sind weniger wertig. Die höherwertigen sind natürlich viel, viel teurer als die niederwertigen.
Eine spirituelle Aushöhlung, kann man sagen,
für uns. Ja, das Spirituelle ist im Zuge dieser ganzen materiellen Kultur in den Hintergrund geraten. Wobei das Spirituelle in Japan, das darf man auch nicht unterscheiden, also dadurch, dass dieses Danka-System, nennt sich dieses Zwangsverpflichtungssystem, wo man Mitglied in einem Tempel sein musste, das war ja auch nicht spirituell. Das war ein Überwachungssystem, und die Leute sind ja nicht aus spirituellen Gründen zu dem Tempel gegangen, sondern weil sie mussten. Die Kinder mussten zu dem gleichen Tempel hingehen. Die konnten dann aus dem System nicht mehr aussteigen. Das ist ja dann auch die Begründung, dass das für den Niedergang des Buddhismus entscheidend war, dieses Zwangssystem. Als nach der Tokugawa-Periode diese Zwangsmitgliedschaft aufgehoben wurde, gab es eine kurze buddhistische Verfolgungsperiode. Die buddhistischen Klöster waren halt nicht mehr von Staats wegen geschützt. Und in diesem Zug sind 200.000 buddhistische Tempel zerstört worden. 63% der buddhistischen Tempel sind Ende des 19. Jahrhunderts in Japan niedergemäht worden. Wenn da so viel Aggression dahinter war, dann hat das natürlich was mit diesem Zwangssystem zu tun, wo die Leute vorher dabei waren. Vom Selbstanspruch des Buddhismus ist es eine spirituelle Tradition mit seelsorgerischen Aspekten. Spirituelle Beratung, könnte man sagen. Man müsste meinen, wenn die Leute ein Problem haben, spirituell, dann gehen sie zu ihrem Priester im Dorf und bereden das mit dem. Das haben die jetzt untersucht und sind zu dem Ergebnis gekommen. Das ist eine Studie aus dem Jahre 2006. Da ist es so, dass 75% der Japanerinnen mit großem I sich als Buddhisten und Buddhistinnen betrachten. Von diesen 75% gehen nur 7% aus spirituellen Gründen überhaupt in den Tempel. Die Tempel sind nicht Ansprechpartner für seelische, psychologische Probleme.